Hallo, hier ist Bibletunes mit wichtigen Fakten und Impulsen zum Nahostkonflikt von Asaf Zeevi und Detlef Kühlein. Ich bin schon viele Male in Israel gewesen und auch einige Male mit dir, Asaf, aber im Gazastreifen war ich bis jetzt noch nie. Ich kenne Gaza nur von Bildern, von Medienberichten und so wie es sich mir darstellt, ist das, stelle ich mir das schrecklich vor, dort leben zu müssen. Also das, ich sehe da irgendwelche Bilder von Armut, von Zerstörung natürlich, gerade wenn jetzt auch wie aktuell Kriege dort gewesen sind und mir tun die Menschen leid. Und ich denke dann immer so von außen betrachtet jetzt, ne, so als typisch Deutscher vielleicht, ja Mensch, kann man das nicht lösen? Also das kann doch nicht so schwierig sein. Also holt die doch alle rüber in das tolle Israel und dann wären das alles israelische Staatsbürger mit irgendeinem Palästinenserstempel noch drin oder und dann, ja, oder man lässt sie in Ruhe, sollen sie doch ihren Staat da gründen und warum ist das so kompliziert?
Weil die Realität eben kompliziert ist. Den Ansatz, den zweiten, den du, Detlef, angesprochen hast, lasst sie in Ruhe. Sie sollen das da machen, was sie wollen. Den pflegten die Israelis im Jahr 2005. Das war die letzte große Veränderung mit der sogenannten Abkopplung, als Israel vom Gazastreifen abgezogen ist, militärisch und zivil. Das Militär ist bis zur alten Waffenstillstandlinie von 1949 plus Korrektur 1950 zurückgezogen bis auf den Zentimeter und über 30 Siedlungen wurden geräumt, mit ungefähr 8000 Siedlern, zwangsgeräumt. Und die Idee war, wir hängen uns von Gaza ab und dann wird der Frieden kommen. Und was dann kam, ist das, was alle paar Jahre für Emotionen, Schäden, Trauer, Schmerz und Wut und natürlich Schlagzeilen sorgt. Lass uns mal mit der Entstehung vom Gazastreifen beschäftigen. 1948 hat Ägypten diesen Küstenstreifen erobert. Wir sprechen von 40 Kilometer Länge und 6 bis 12 Kilometer Breite. Gaza-Stadt ist zwar die größte Stadt und wichtigste generell in diesem Streifen, aber es gibt noch mehr Städte. Im Norden Jbalia und Khan Yunis und in der Mitte Deir el-Balah und dann im Süden Rafah und so weiter. Bis 1948 lebten in diesem Gebiet 70.000 Araber. Im Krieg flohen und wurden durch Juden vertrieben. Araber vom Gebiet, das Israel geworden ist. So dass es nach dem Krieg, nach 1948, weitere 230.000 Araber in dieses arabische Gebiet kamen, was nicht israelisch wurde. Das heißt, drei Viertel der Gesamtbevölkerung sind eigentlich Flüchtlinge. Sie sind dort gar nicht zu Hause. Sie wollten auch nie da bleiben. Sie haben ihre Welt, ihre Existenz verloren, überall wo Israel entstanden ist, ob geflohen oder vertrieben, es gab beides, und sie können seitdem nicht zurückkehren. Und inzwischen lebt die vierte Generation. Und ihr größter Traum ist nicht Geranien in Gaza pflanzen, sondern zurück in die eigenen Eigentümer zurückzukehren. Farmen, Dörfer, Städte, Stadtteile. Viele von ihnen haben noch im typischen klassischen Bild den Schlüssel von der alten Wohnung, die es wahrscheinlich im Regelfall nicht mehr gibt. Heute leben in diesem Streifen in etwa 2 Millionen Palästinenser. Auch bis heute sind die Verhältnisse, drei Viertel ungefähr, sind Flüchtlinge. Diese Flüchtlinge, ungefähr 1,5 Millionen Menschen, leben nicht alle in Flüchtlingslagern, aber etwas mehr als die Hälfte von ihnen schon, in 8 Stück. Und dort ist die Existenz, der Alltag, das Leben kaum erträglich. Es ist eine bittere, hässliche, wehtuende Armut, die dich täglich daran erinnert, dass dir jemand alles genommen hat. Man muss nicht politisch denken, um sich da einzufühlen in diese Lage. Das ist menschlich. Gaza ist nicht der Kern des Nahostkonfliktes. Es ist nur eine sehr heiße Kartoffel, die keiner wirklich in der Hand halten will. Gaza ist konzentriert, ist geballt. Dort spitzt sich es zu. Aber Gaza ist nur 1% des Landes und keiner will es wirklich haben. Man könnte auch an den Anschluss an Ägypten denken. Ägypten ist ein arabisches Land. Ägypten hat es 1948 besetzt, mit einer Militäradministration verwaltet, bis zur israelischen Eroberung. Aber das ist keine Option. Das will keiner. Auch die Ägypter wollen das nicht. Bis zur ersten Intifada haben die meisten Männer aus dem Gazastreifen in Israel gearbeitet. Dann kamen die Anschläge und in den frühen 90ern hat Israel zum ersten Mal einen Zaun um den Gazastreifen errichtet, allerdings mit Grenzübergängen, aber auf einmal brauchte man wirklich eine gültige Arbeitsbewilligung. Diese bekamen viele, aber nicht alle. Als die palästinensische Autonomiebehörde gegründet wurde, war Gaza zusammen mit Jericho die erste Stadt, die Israel an das neue Wesen, an die Autonomie, abgegeben hat. Nach der Sackgasse der zweiten Intifada war die Idee, gut, wir können nicht auf einen Endvertrag warten, weil dieser nie kommen wird. Es gibt keinen Partner auf der anderen Seite. Das war ein Konsens in Israel. Also können wir einseitig handeln. Und so zog Israel ab vom Gazastreifen mit allem, wie gesagt, 2005. Schon 2002 kamen die ersten Raketen, abgefeuert von der Hamas und noch ein paar Mörser, auf israelischen Boden, also 3 Jahre vor dem Abzug. In den Monaten vor dem Abzug war die Diskussion in Israel hoch emotional und allgegenwärtig. Es gab 2 Farben, orange oder blau. Jeder hat sich ein Band ans Auto gemacht und bekannte sich dann zur politischen Meinung. Blau war für den Abzug und orange war gegen. Wir haben damals in Jerusalem gewohnt und an unserem Auto hing ein blaues Band. Wir waren überzeugt, dass es nicht gerecht ist, im Gazastreifen mit israelischen Siedlern zu sein, dass es einen zu hohen Preis von Menschenleben, vor allem von Soldaten, um die Siedler zu schützen, verlangt und darum macht es Sinn, dort abzuziehen. Relativ kurz nach dem Abzug hat die Hamas die Macht im Gazastreifen ergriffen.
Da muss ich jetzt nochmal kurz zurückfragen, Asaf, was genau ist die Hamas? In den deutschen Medien wird es als eine radikal-islamistische Organisation dargestellt. Andere sagen, es sind Terroristen.
Naja, wo die Grenze verläuft, wo beginnt Terror? Wo ist die Grenze zwischen einem legitimen Kampf und einem nicht legitimen Terror? Das überlasse ich jedem selbst. Da bin ich zu klein, um darüber zu richten. Aber dass die Hamas eine islamistische Bewegung ist klar. Ich denke, wir sollten uns erstmal alle darüber im Klaren sein. Die Hamas ist ein Ableger der Muslimbrüderschaft. Es ist eine Weltbewegung mit einer langjährigen Geschichte, mit einer Vision. Und die Vision der Hamas als Ableger dieser Bewegung ist nicht die Gründung eines eigenen Staates. Für sie ist der Nationalstaat sowieso nicht das Ziel, war nie das Ziel, ist auch heute nicht, sondern die Errichtung eines gesamtarabischen muslimischen Kalifats. Und dabei sollte Palästina, sprich auch überall, wo Israel entstanden ist, ein Teil dieses islamischen Kalifats werden. Die Hamas begann während der Jahre der ersten Intifada als eine Wohltätigkeitsorganisation und parallel entwickelte sie aber auch einen militärischen Arm, eine Armee, wenn man will, die Qassam-Brigaden. Und dieser Arm hat den Dschihad auf dem Tagesplan, aber auch die Mutterbewegung, Hamas selbst, und das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis, die Hamas hat auf ihrem Programm den Dschihad, den Heiligen Krieg und sonst nichts. als sie die Macht im Gazastreifen ergriffen haben, hatten sie nicht im Visier, einen Staat zu gründen. Sie wollten nie einen Staat führen. Sie wollten nie über 2 Millionen Palästinenser herrschen. Sie wollten am liebsten dieselbe Aufgabe haben wie die Hisbollah im Libanon, also eine Miliz mit kriegerischen Aufgaben, und um den Rest sollten andere sich kümmern. Nun befindet sich aber die Hamas in einer Situation, die sie nicht so ganz wollte, und muss 2 Millionen Münder füttern.
Ach so, ich habe immer gedacht, das wäre Aufgabe der Autonomiebehörde im Gazastreifen.
Das war der Fall bis zur Machtergreifung der Hamas. Die Macht hat die Hamas von der Autonomiebehörde, die von der Fatah angeführt wird, übernommen, an sich gerissen. Und zwar in einem Blutbad. Die Hamas hat heimlich und sehr effizient einen Putsch organisiert. Und spätestens Anfang 2007 war es soweit, dass das gesamte Beamtentum, alle Sicherheitsbeamte, Polizisten, alle, die zur Autonomiebehörde gehört haben, entweder vom 12. Stock irgendwo hinuntergeschubst wurden oder erschossen oder geflüchtet. Mehrere Dutzende, etwas mehr als 100 von ihnen, ist schnell zum Grenzübergang nach Israel geflohen und hat um Asyl gebeten. Seitdem hat die Autonomiebehörde keinen Fuß mehr im Gazastreifen. Jetzt die Hamas als eine Organisation, sie weiß sehr genau, dass sie zumindest im Moment Israel nicht zerstören kann. Aber die Hamas kann wehtun. Es ist so, wie wenn du jemanden töten willst, aber du hast keine Waffe. Alles, was du hast, ist eine Nadel. Mit dieser Nadel kannst du stechen, immer wieder stechen, stechen und hoffen vielleicht, dass einige Stiche auch Eiter bilden, dass es wehtut und sich verkompliziert. Und das ist ihre Politik, was sie bis jetzt vom Gazastreifen aus seit 2007 ausübt. 2008 kam zum ersten Mal ein Regen von Raketen und Israel kam mit der ersten Militäroperation seit dem Abzug. Das hieß gegossener Blei. Dann 2012 nochmal, 2014 nochmal und zuletzt 2021. Es ist so ein bisschen wie das Huhn und das Ei. Wegen dem Raketenbeschuss und der Raketenherstellung hat Israel den Gazastreifen von außen abgeriegelt. Israel sitzt zwar nicht drinnen, aber kontrolliert drei Seiten des Gazastreifens und die vierte Seite kontrolliert Ägypten. Man schaut sehr genau auf das, was eingeführt wird, vor allem doppelnützliche Materialien wie bestimmte Chemikalien, Beton und Stahl, die können für Baumaßnahmen eingesetzt werden, für die Landwirtschaft auch, aber auch für kriegerische, für Raketenherstellung zum Beispiel. Und so ist der Gazastreifen belagert. Die Hamas möchte diese Belagerung aufheben. Israel wird es nicht aufheben, solange der Raketenbeschuss anhält. Und so bleiben wir in diesem Teufelskreis immer. Nach jeder Waffenruhe ist allen klar, dass die Sanduhr einfach nur umgedreht wurde und die Zeit bis zur nächsten Explosion läuft.